was alle Männer machen, das hat der Fritz genauso gemacht. Wenn es in 3, 4, 5, 6 Jahren sind, geht man ja mit einem neuen Käfig zum Saubermachen, damit sie Abwechslung haben. Das macht man dann 3, 4 Mal am Tag, geht man mit dem Wasserschlauch rein, mit dem Schrupper. Und da haben sie halt wahnsinnig gern alle mitgeholfen. Das hat der Fritz genauso gern gemacht wie alle anderen. Eimer ausgeleert, Fensterputzwaschel geklaut, mit dem Schaum rumgewachelt und gespult und gemacht. Das hat denen Spaß gemacht. Und so hat man dann am Anfang dann immer gesagt, naja, der Fritz ist ein Kasperlkopf.
50 Jahre ist das jetzt her. 50 Jahre, in denen so viel passiert ist. Der kleine Kasperlkopf von damals ist längst eine lebende Legende. Das hier ist seine Geschichte. Die Geschichte des ältesten Gorillamanns Europas. Fritz heißt er. Oder, seit vielen Jahren schon, der alte Fritz.
Der ist einfach ein sehr, sehr souveräner, entspannter Typ.
Eigentlich stammt Fritz aus Kamerun. Dort im Urwald kommt er zur Welt vor mehr als 55 Jahren. Aber schon als Kleinkind wird er gefangen und an einen Tierhändler verkauft.
Gorillas sind sehr, sehr sensibel. Es ist mit Sicherheit ein sehr großes Trauma.
Fritz wächst in München auf, im Zoo Hellerbrunn, zusammen mit den gleichaltrigen Gorillakindern Porgy und Bess. Als die drei älter werden, darf nur eines der jungen Gorillamännchen bleiben. Der Zoodirektor entscheidet sich für den beliebteren Porgy.
Der hat dann verliebt angeschaut, mein Lieber.
Fritz wird weitergeschickt in den Tiergarten Nürnberg. Hier soll er als junger Mann eine kleine Gruppe von 2 Gorilladamen anführen. Und hier beginnt auch seine Karriere als Publikumsliebling, Familienpatriarch und Stammvater einer Sippe von ausgesprochen charakterstarken Affen. Das ist die Radiodoku mit dem 2. Teil der Serie Der Gorilla Fritz, eine Familiensaga. Aufgeschrieben von Jenny von Sperber und erzählt von Alexander Duda.
Naja, war es eigentlich etwas schüchtern. Denn die 2 Frauen waren natürlich sehr selbstbewusst. Das war ihr Zuhause und er ist da praktisch reingekommen in die Gruppe.
Der Tierpfleger Willi Stillhammer kümmert sich Anfang der 70er Jahre um den Nürnberger Menschenaffen. Den jungen Fritz mag er besonders gern.
Er kam recht gut zurecht und die Damen haben ihn dazu gebracht, dass es dann gleich geklappt hat und wir beide mal Junge bekommen haben.
Schon 15 Monate nachdem der junge Fritz in Nürnberg angekommen ist, wird er zum ersten Mal Vater. Schorschler nennen sie Fritz' Sohn. Der Kleine gehört zu den allerersten im Zoo geborenen Gorillas. Er ist eine Sensation. Aber die Menschen im Tiergarten haben keine Ahnung, wie sie mit dem faltigen kleinen Bündel umgehen sollen. Sie haben Angst, dass ihm etwas passieren könnte, dass die Mutter sich nicht richtig kümmert oder der Vater es tötet. Erfahrungen mit Gorillasäuglingen gibt es kaum. Nur im Zoo Basel und in Frankfurt sind schon Babys zur Welt gekommen. Die werden zu der Zeit mit der Flasche großgezogen. In Frankfurt hat man das zur Chefsache gemacht. Zoodirektor Schmidt hat die Menschenaffenbabys mit nach Hause genommen und kümmert sich um sie wie um die eigenen Babys.
Wir hatten meistens mehr als ein Primatenjungen im Haushalt. Außerdem waren unsere Kinder die natürlichen Spielgefährten.
Die Nürnberger beschließen, es genauso zu machen. Schorschler wird aus dem Käfig geholt und mit der Flasche großgezogen. Die Menschen wissen nicht, dass sie einen Fehler machen. Dass es für die kleinen Gorillas im Leben sehr schwer wird, wenn sie wie Menschenkinder großgezogen werden. Sie sind dann weder Mensch noch Affe, bleiben zwischen den Welten. Als Gorilla schaut man sich beispielsweise nie direkt in die Augen. Das macht die Tiere nervös. Von Menschen erzogene Affen wissen das nicht. Viele von ihnen können später ihre eigenen Kinder nicht annehmen. Sie haben nie beobachten können, wie man mit einem Gorilla-Baby umgeht. Andere bekommen erst gar keine Kinder, weil sie kein sexuelles Interesse an Gorillas haben, sondern an Menschen. All das wissen die Nürnberger damals noch nicht.
Man hat die ersten Jungen praktisch aufgezogen wie kleine Kinder. Waren für uns auch wie Kinder, muss man ganz ehrlich sagen.
Nach Schorschler zeugt Fritz in Nürnberg jedes Jahr ein Kind. Alle sechs werden aus dem Käfig geholt und wachsen bei einem Pfleger in der Familie auf. Die wohnen direkt über den Affen, in der Dachwohnung des Affenhauses. Bei Fritz' späteren Kindern ist es Willi Stillhammer, der dort oben wohnt und sich um sie kümmert. Ihm kommen die Tränen, als er sich daran erinnert.
Ich war ja damals auch noch sehr jung. Also ich war ja dann schon verheiratet und hatte selber eine Tochter. Und für mich waren die wie kleine Kinder. Sie haben sich auch so benommen und wollten immer rausgenommen werden. Wir haben die dann wie ein Kind in einem kleinen Laufstall, weil man kann sie nicht allein rumkrabbeln lassen. Sie wurden dann gewickelt. Das sind so Sachen, die man heute nicht mehr machen würde.
Fritz' Kinder lernen sich, wie ein Menschenkind zu fühlen. Sie lernen, aufrecht zu gehen. Sie spielen mit Menschenkinderspielzeug. Vermutlich geht es ihnen dabei gut. Sie werden ja ständig herumgetragen, haben liebevolle Ansprache und viel Körperkontakt. Trotzdem weiß der Pfleger heute, dass er seinen Gorillakindern keinen Gefallen damit getan hat, sie der Mutter wegzunehmen. Er verfolgt die Schicksale seiner Ziehkinder bis heute, geht Vater Fritz auch heute noch besuchen.
Er kennt einen immer noch, ja. Meinen persönlichen Kontakt in dem Sinn habe ich nicht mehr mit ihm, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte das auch nicht mehr. Versuche das ja heute so wenig wie möglich, die menschliche Prägung von den Tieren, denn die sollen ja so natürlich wie möglich aufwachsen.
Dass Fritz in den 70ern so fleißig Nachwuchs zeugt, ist ein großes Glück für den Tiergarten. Denn die Zeiten ändern sich. Wildfänge aus Afrika sind bald nicht mehr zu bekommen. Das Artenschutzübereinkommen der Vereinten Nationen verbietet Mitte der 70er Jahre den Handel mit Wildtieren. Wenn die Zoos in Europa auch in Zukunft Gorillas haben möchten, müssen sie sich zusammenschließen und selber züchten. Christian Schmidt war einer der Gründer des Zuchtprogramms. Er erinnert sich vor allem daran, wie schwierig es damals war, im geteilten Europa zusammenzuarbeiten.
Es waren 22 unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Länder und zwei politische Systeme. Das vergessen wir auch immer wieder, dass es damals ja ganz schwierig war, vom Osten in den Westen oder umgekehrt. Das wollten wir damals überwinden.
Schmidt und die anderen Gründer des Zuchtprogramms hatten das Ziel, mit allen Gorillas in Europa eine gesunde Population aufzubauen. Eine Art europäische Gorilla-Großfamilie, die ohne Wildfänge aus Afrika überleben kann. Dafür mussten sie zentral entscheiden, wo ein Gorilla mit welchen anderen Gorillas zusammenlebt und Kinder zeugen soll. Das europäische Zuchtprogramm gibt es bis heute. Es bestimmt, wo es hingeht, wenn ein Gorillakind in Europa erwachsen wird. Vorsitz für die Gorillas hat Frank Rietkerk, Zoodirektor aus Appenheul in den Niederlanden. Allerdings ist nicht er das Mastermind, das hier Schicksal spielt. Das Mastermind ist ein Computerprogramm.
That software allows you to analyze the population and it will tell you which animals are important.
Die Software analysiert die gesamte Gorilla-Population und kann uns sagen, welche Gorillas wichtig sind und welche nicht im genetischen Kontext. Haben Sie zum Beispiel viele Verwandte? Ist es ein Männchen ohne Nachkommen oder ein Weibchen, das nie ein Baby hatte? Es gibt viele wichtige Punkte, die man aus so einer Analyse ziehen kann.
Die Kürze der Transportwege ist ein wichtiger Punkt und wie gesund der Gorilla ist. Aber auch der Charakter, die Persönlichkeit eines Gorillas. Deshalb kann die Zucht auch dann noch schief gehen, wenn laut Software alles passt. Gorillas haben nicht mit jedem Sex, den man ihnen vorsetzt. Sie müssen sich schon mögen. Auch da sind sie sensibler als andere Menschenaffen. Aber es gibt ein Problem, das auch ein noch so gut koordiniertes Zuchtprogramm nicht lösen kann: zu viele Männchen.
Ideally, you want the boys.
Im Idealfall will man die Jungs bei ihrem Vater lassen, bis sie gelernt haben, was es bedeutet, ein gutes Männchen zu sein, ein guter Silberrücken. Das heißt, sie müssten, bis sie etwa 11 sind, in der Gruppe bleiben. Aber wenn sie in die Pubertät kommen, so mit 9 schon, werden sie nervig in der Gruppe, ärgern die anderen Gorillas und sind eine Plage für die Pfleger. Wie Menschen. Sie machen Ärger. Das ist bei Gorillas genauso.
It's the same with gorillas.
Spätestens wenn sie erwachsen sind, kann es dann nur noch einen Silberrücken in jeder Gruppe geben. Das ist auch im Dschungel so. Wohin mit all den überzähligen Männchen? In Australien beschließt man damals, Gorillas künstlich zu befruchten und vor der Geburt die überzähligen Männchen auszusortieren. In Europa will man das nicht. Auf Teneriffa wagt man deshalb ein Experiment. Und Schorschler, Fritz' ältester Sohn, wird Teil davon. Im Loro Parque Teneriffa stellen die Zoologen eine ungewöhnliche Gorillagruppe zusammen, erzählt Iris Weiche, eine Spezialistin, die Zoos bei der Gorillahaltung berät. Die Idee kommt von Beobachtungen aus der Wildnis.
Da hat man festgestellt, dass die in Junggesellengruppen leben können. Das heißt also nur junge Männchen, die nach dem Eintritt der Geschlechtsreife aus ihrer Geburtsgruppe auswandern, weil sie nämlich Streit kriegen mit ihrem Vater. Diese Männer können sich dann zu sogenannten Junggesellenbanden zusammenschließen.
Schorschler wird Teil der ersten Junggesellenbande Europas. Er lebt noch heute auf Teneriffa. Zurück zu Vater Fritz, dessen ruhiges Leben im Nürnberger Affenhaus wieder ein Ende hat. Nach seinem Sohn Billy bekommt Fritz keine Kinder mehr. Niemand weiß, woran es liegt. Er ist noch jung, gerade mal 13 Jahre alt. Die Jahre vergehen, aber es kommt nichts mehr. Also will man es 10 Jahre später mit anderen Weibchen versuchen. Fritz kommt in die Tschechoslowakei, nach Dvor Kralove, wo er die Gorillaweibchen Messi und Minusch schwängern soll. Auch sie, Wildfänge aus Kamerun. Damit Fritz die Reise seelisch nicht zu sehr mitnimmt, reist sein Pfleger Stillhammer mit ihm.
Ich denke, dem Tier hat es schon gut getan, dass er da eine Bezugsperson gehabt hat. Denn die Tiere gewöhnen sich sehr an Menschen. Wenn man lange mit ihnen zusammen ist, hat man auch wirklich eine persönliche Bindung untereinander. Und nicht nur der Mensch mit dem Tier, sondern das Tier auch mit dem Menschen. Es fühlt sich dann sicherer und kann sich leichter in eine neue Gruppe eingewöhnen.
Nach einem Monat Eingewöhnung wird Fritz zu den beiden Gorilladamen gelassen. Aber es klappt nicht. Fritz beißt eine der Frauen und wird gleich wieder von ihnen getrennt. Das zweite Zusammentreffen verläuft dann besser. Beide Weibchen mögen Fritz bald so gern, dass er sich abwechselnd mit ihnen paart. Aber schwanger werden sie beide nicht. 2 Jahre später wird Fritz zurück nach Nürnberg geschickt. Er wird nie wieder ein Kind zeugen. Woran das liegt, bleibt ein Rätsel. Wenn man sich heute Fritz' große Familie, seinen weit verzweigten Stammbaum anschaut, fällt auf, Fritz' Söhne sind alle unfruchtbar. Genau wie seine männlichen Enkel und Urenkel. Seine Tochter Wilma dagegen hat viele Kinder gekriegt. Und die Enkelinnen Zazi aus Hannover und Schascha aus Heidelberg auch. Urenkelin Cenga hat im Zoo Münster mittlerweile 4 Kinder geboren, Fritz' Ururenkel. Fritz' Gorilla-Dynastie lebt weiter, aber nur über die Frauen der Familie. In Nürnberg will man an Fritz' Unfruchtbarkeit damals noch nicht glauben. Er wird wieder losgeschickt. Diesmal geht es nach Berlin. Wieder ist am Anfang sein Pfleger Stillhammer bei ihm, aber irgendetwas läuft schief in Berlin. Es dauert keine 4 Monate, da schickt ihn der Zoo schon wieder zurück.
Ich habe das Gefühl gehabt, wie er wieder zurückgekommen ist. Er war froh, dass er wieder zu Hause war. Was da drum genau im Einzelnen passiert ist, das kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen.
Auch heute können weder das Zuchtprogramm noch der Zoo Berlin rekonstruieren, was damals passiert ist. Aus dem Zoo heißt es nur, dass er mit den damaligen Gorilladamen nicht gut harmonierte. Darüber hinaus legen keine Unterlagen vor. Aber schickt man deshalb einen kräftigen jungen Gorillamann so schnell wieder nach Hause? Für das europäische Zuchtprogramm wäre Fritz wichtig. Er ist ein sogenanntes Gründertier, ein Wildfang. Er soll frisches Erbgut in die europäische Gorilla-Population bringen. Aber das tut er nicht. Nicht mehr zumindest. Am liebsten ist er zu Hause, in seiner gewohnten Umgebung und Gesellschaft und hat seine Ruhe. Währenddessen sorgen seine 6 Kinder, die er als junger Mann bekommen hat, in Zoos auf der ganzen Welt für Wirbel.
Der Gorilla Taro ist sehr menschenbezogen. Er mag seine Pfleger sehr und hat großes Interesse an den Besuchern, sucht gerne Augenkontakt. Er ist ein besonders sanfter Gorilla.
Das ist Shingo Sakaguchi, Gorillapfleger im Affenzoo Inuyama in Japan. Er kümmert sich dort seit vielen Jahren um Fritz' Sohn Gori, eines von Stillhammers Ziehkindern. Gori heißt mittlerweile Taro. Das klingt japanischer, entschieden die Verantwortlichen vor 30 Jahren, als sie den Nürnberger bekamen. Und je näher sich die Besucher den Affen fühlen, desto besser.
Der Gorilla Taro und ich sind genau gleich alt, dieses Jahr 45 geworden. Ich würde so gern gut mit ihm auskommen, aber Taro will irgendwie nicht. Ich glaube, er mag Frauen lieber. Die Pflegerinnen können gut mit ihm arbeiten. Bei mir wird er manchmal richtig wütend und schlägt gegen die Scheibe. Und manchmal, wenn unter den Besuchern ein verliebtes Pärchen ist, dann wird er auch grantig auf den Mann.
Taro ist trotz seines hohen Alters noch erstaunlich fit. Seit 10 Jahren lebt er allein. Die 20 Jahre vorher hat er sich das Gehege mit Hanako geteilt, einer besonders ruhigen Gorilladame, mit der er sich gut verstand. Ein Kind bekommen haben sie nie. Für die vielen Nachkommen von Fritz sorgt seine Tochter Wilma. Sie kommt 1977 mit 2 Jahren dahin, wo ihr Vater Fritz als pubertierender Jugendlicher das Feld räumen musste, nach München. Fritz' alte Spielkameraden Porgy und Bess sind noch dort. Und 2 schreckhafte neue Wildfänge in Wilmas Alter. Mit dem Männchen Rotutu bekommt sie später 6 Kinder. Eines davon ist Ivo. Ein außergewöhnlicher Charakterkopf wie sein Großvater Fritz. Schon als Baby macht Fritz Enkel Schlagzeilen in der Popgeschichte. Denn Michael Jackson kommt 1988 nach Deutschland auf Tournee.
Der wollte unbedingt in den Zoo, außerhalb der Öffnungszeiten natürlich. Das war lustig, da sind schon 3 Tage vorher die Fotografen hier im Gebüsch gesessen. Ja, wir dachten, es ist eine gute Idee, dass man ihm einen jungen Schimpansen auf den Arm gibt. Der war aber schon so 3 Jahre alt. Da hat er Schiss gehabt vor dem, ja. Und ja, Michael Jackson vor dem Schimpansen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir doch den Ivo. Und der Ivo war ja da erst ein halbes Jahr alt. Ja. Und den fand er toll. Also den hat er richtig angehimmelt. Oder? Da war's
ja. Was kostet? Ja. Den kauft er ihm da gleich mit.
Aber Ivo wird nicht verkauft. Nicht mal an Michael Jackson. Er bleibt in München, wo sich Bärbel Graf Tag und Nacht um ihn kümmert. Alle 2 Stunden Flasche geben, alle 3 Stunden in der Nacht. Abends nimmt sie ihn auf dem Fahrrad mit nach Hause.
Der Ivo war in der Sporttasche drin, Da haben wir Heizkissen, das war noch warm. Heizkissen reingelegt in die Sporttaschen, Affeln rein, teilweise 2. Das war schön. Die haben dann mit ins Bett dürfen und später haben sie dann selber schlafen müssen in einem eigenen Bett, aber da bist du halt wach geworden. Die sind schon so laut und haben die rausgeblärt. Und dann sind sie frisch gewinkelt geworden, haben sie was zum Trinken gekriegt. Dann bist du noch ein bisschen rum mit einer, wenn man es halt macht, mit den Kindern auch. Und dann, wenn die Augen zugefallen sind, hast du es wieder ins Bett reingelegt.
Ivo ist ein besonders neugieriger Affenjunge, wild und impulsiv.
Der Ivo ist immer ausbüchst. Sobald der offene Tür gesehen hat, auch daheim in der Wohnung oder im Affenhaus, der ist immer raus, der hat immer den Drang gehabt zum Rauslaufen. Und draußen hat er sich in die Hosen gemacht, weil er hatte Angst. Da hat er dann wieder geschrien, Mordio, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, war mutig.
Ivo wird ein wildes Kraftpaket. Überall eckt er an mit seiner ungestümen Art. Zuerst wird er in die Junggesellenbande nach Teneriffa geschickt, zu seinem Onkel Schorschler. 10 Jahre später kommt er nach Amsterdam, wo er als stattlicher Silberrücken von über 180 Kilo für Nachwuchs sorgen soll. Aber es klappt nicht.
In Amsterdam hat er sich auch noch schlecht aufgeführt. Die haben eine Vergesellschaftung dort mit, ich glaube, irgendwelchen Meerkatzen. Und die hat er so am Schwanz genommen und so einmal im Kreis geschleudert und so. Ivo war nicht so putzig mit den Meerkatzen. Und dann wollte Amsterdam ihn wieder loswerden. Ich glaube, er war bloß 3 Jahre in Amsterdam und ist dann 2005, meine ich, nach Berlin gekommen.
Auch in Berlin sorgt der wilde Fritz-Enkel sofort für Aufregung. Beatrix Köhler hat ein Foto von Ivos Fluchtversuch auf dem Handy. Der riesige, muskelbepackte Silberrücken ist an einer spiegelglatten Alusäule hochgeklettert und hat ein überhängendes Betondach gemeistert. Er ist fast draußen. Berliner Zeitungen geben ihm den Spitznamen Ivo der Schreckliche. Es kommt vor, dass er Zoobesucher mit Steinen bewirft. Ivo gilt bis heute als Haudegen. Von allen Nachkommen trifft Fritz Sohn Toni das vielleicht härteste Schicksal. Nach einer Odyssee von Zoo zu Zoo, in der er wie seine Brüder keinen Nachwuchs zeugt, stuft ihn das Zuchtprogramm als Non-Breeder ein. Mit 25 Jahren kommt Toni aufs Abstellgleis, in die Ukraine, nach Kiew. Er soll einer alten Gorilladame in ihrem winzigen, fensterlosen Käfig Gesellschaft leisten. 2004 stirbt sie. Jetzt sitzt Toni allein in seiner Zelle und starrt durch die schwarzen Stangen nach draußen zu den Menschen. Als Baby hat er noch geglaubt, er sei selbst einer von ihnen. Der Zoo Kiew ist schon lange nicht mehr Mitglied im Europäischen Zooverband und muss sich an keine der Haltungsregeln halten. Ein deprimierender Ort. Die Chancen für Toni stehen schlecht, diese kleine Betonzelle jemals wieder zu verlassen. Er ist der einzige Gorilla der Ukraine. Man will ihn unbedingt dort behalten. Eines Tages steht ein Zoobesucher aus Deutschland vor Tonis Käfig und ist merkwürdig berührt von dem riesigen, traurigen Kerl.
Der guckt einen ja auch an, das ist auch irre. Und man hat das Gefühl gehabt, dass der wirklich irgendwie auch gemerkt hat, der will mir was Gutes tun.
André Plambeck ist Techniker aus dem Ruhrgebiet. Früher hat er eigentlich keinen besonderen Draht zu Tieren, mal abgesehen von dem Wellensittich und der Schildkröte als Kind und später dann zu Hunden. Aber Toni hat irgendetwas in ihm in Bewegung gesetzt.
Also ist vielleicht eine doofe Einbildung, mache auch Einbildung gewesen sein, aber man hat das echt das Gefühl gehabt, weil der guckt ganz, ganz lieb, treu und so weiter und guckt dann auch lange in die Augen. Also der tut dann den Blick auch nicht gleich weg, wenn sich die Blicke treffen oder so. Ne? Also das ist auch ein Gänsehautfaktor gewesen, muss man auch sagen. Sehr bewegend, ja.
Noch vor dem Käfig im Zoo Kiew stehend, beschließt Plambeck, Fritz Sohn Toni da rauszuholen. Er weiß noch nicht, wie weit er dafür gehen muss. Das war die Radiodoku mit dem zweiten Teil der Serie Der Gorilla Fritz, eine Familiensaga. In der nächsten Folge der Radiodoku wird die Weltpolitik Tonis Leben von Grund auf verändern. Mit der Gesundheit von Vater Fritz geht es bergab und seine Pflegerin findet ihn eines Morgens zusammengekrümmt auf dem Boden liegend. Fritz' Vertraute bereiten sich auf den Tod des Patriarchen vor. Das alles nächste Woche auf Bayern 2 oder schon jetzt im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast.